Deutschlandfunk Kultur Feiertag. Für Kinderrechte und gegen Kindernot. Eglantine Jebb und Save the Children. Von Gunnar Lammert-Türk. Eine Sendung der Evangelischen Kirche.
Da war eine Gaststätte und die hieß Tante Else oder Else Notroff. Und da ging es ein paar Stufen hoch in einen Saal. Und dann waren die Bänke hintereinander oder die Tische hintereinander gestellt und wir haben da Platz genommen und haben Essen bekommen. Breite Nudeln, also nicht so eine dünne Fadennudeln, sondern breite Nudeln. Und oben schwammen dann eben auch fette Augen. Also es muss mit Fett gekocht worden sein.
Edeltraud Pohl erinnert sich an die Zeit unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg im Berliner Friedrichshain. Ringsum Trümmer, Heizmaterial war knapp und auch die Lebensmittel. Da war sie froh, dass sie in einer Gaststätte in der Rigaer Straße eine gute Mahlzeit bekam. Ihr Mann, Hans-Joachim Pohl, Jahrgang 1942 wie sie, gehörte auch zu den Kindern, die diese Notspeisung erhielten.
Ich kann mich erinnern oder meine mich zu erinnern, dass der Ausgabeort in der Theseter Straße war, heute Richard-Sorge-Straße, in einem Ladengeschäft oder in einer Gaststätte. Offenbar war zumindest den Erwachsenen bekannt, wer da der Sponsor war dafür, dass das aus Schweden kam oder die Geldmittel dafür. Vielleicht sogar das Fleisch in großen Behältern. Gut denkbar. Also deshalb Schwedenspeisung.
Schwedenspeisung, das war das Wort, das für die Notspeisung der Berliner Kinder, aber auch solcher in anderen deutschen Städten herumgeisterte. Edeltraud und Hans-Joachim Pohl dachten sich nichts dabei. Die Frauen, die das Essen ausgaben, waren Deutsche. Das Essen selbst oder die Mittel dafür kamen aus Skandinavien, vor allem aus Schweden. Dahinter stand eine Organisation, die Rädda Barnen hieß, zu Deutsch Rettet die Kinder. Sie war der schwedische Partner der englischen Kinderhilfsorganisation Save the Children. Martina Dase, Öffentlichkeitsbeauftragte von Save the Children Deutschland, bemerkt zu der Hilfsaktion für deutsche Kinder:
Die Schwedenhilfe war da in Hamburg und in Berlin und anderswo. Und die Deutschen, die heute noch leben, erinnern sich daran, und zwar mit großer Dankbarkeit, dass sie die Schwedensuppe bekommen haben, dass sie Lebertran bekommen haben, dass sie zu Weihnachten ein Geschenkpaket bekommen haben, dass sie im Norwegenheim aufwachsen konnten, während die Mütter, die ihre Ehemänner verloren haben, arbeiten gehen mussten. Das war eine so großflächige, so umfangreiche, so ganz Deutschland erfassende Hilfsleistung, dass man nur staunen kann und ja gut daran tut, sich das nochmal vor Augen zu führen, wie alles anfing.
Das war vor 100 Jahren. Am 19. Mai 1919 wurde Save the Children in der Londoner Royal Albert Hall ins Leben gerufen. Aus Anlass dieses Jubiläums soll an die außergewöhnliche Organisation und an die nicht weniger außergewöhnliche Frau, der sie ihre Entstehung verdankt, erinnert werden. Die Gründung von Save the Children erfolgte unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg. Während des Krieges hatte der Hass der europäischen Völker untereinander immer dramatischere Formen angenommen. Die aggressive Propaganda in England, vor allem gegenüber den Deutschen, heizte diesen Hass ungezügelt an. Dem wollten die Gründerinnen des Hilfswerks, Eglantine Jebb und ihre Schwester Dorothy Buxton, etwas entgegenstellen. Dorothy Buxton begann im August 1915, wie Martina Dase von Save the Children Deutschland erklärt,
gegen die Propaganda-Veröffentlichungen im englischsprachigen Medienraum ein Gegengewicht zu setzen, indem sie ausländische Presseartikel übersetzt hat. Also aus allen möglichen Ländern wurden Zeitungsartikel in den Notes from the Foreign Press übersetzt, um zu sagen, die Welt ist differenzierter als das, was wir hier über unsere Medien an Bild erfahren. Eglantine hat dieses Team der Übersetzer für die ausländischen Medienartikel verstärkt von 1917 an. Und da sie fließend Deutsch sprach und fließend Französisch sprach, hat sie diese Artikel übersetzt.
Die Schwestern hatten einen ganzen Stab von Übersetzern unter sich. Mithilfe der Auszüge aus der europäischen Presse zeigten sie, die Gegner sind keine außerhalb des Menschseins stehenden Ungeheuer. Und es gibt unter ihnen Bemühungen, den Krieg zu beenden. Das strebten auch Eglantine Jebb und Dorothy Buxton an. Mit ihrer Presseschau wollten sie die verantwortlichen Leute im eigenen Land dahingehend beeinflussen. Sie hatten dabei das menschliche Leid in Deutschland und Österreich vor Augen. Infolge der britischen Seeblockade kam es dort zu Lebensmittelknappheit und Hungersnot, die neben den Alten und Kranken vor allem Kinder traf. Um darauf aufmerksam zu machen und faire Friedensbedingungen zu befördern, riefen die Schwestern gegen Ende des Krieges den Fight the Famine Council ins Leben. Sie kontaktierten Journalisten, Kirchenleute und Politiker, informierten über die politische und ökonomisch-soziale Situation in Deutschland und gestalteten irritierende Flugblätter. Im April 1919 verteilte Eglantine Jebb mit einer Mitstreiterin auf dem Trafalgar Square ein besonders drastisches.
Mit diesem provokanten Bild von einem Kind, einem Kleinkind, das einen viel zu großen Kopf hat und das sichtbar unterernährt ist. Und sie ist verhaftet worden. Und sie ist vor Gericht gestellt worden. Und sie verteidigt sich und zeigt dabei ihre derartige Überzeugungskraft und ihr Charisma, dass der Richter zwar nicht anders kann, als sie zu verurteilen, aber nach Ende der Verhandlung sagt, ich bin so bewegt, die 5 Pfund Strafe, zu denen ich sie verurteilt habe, die spende ich. Und das war die erste Spende von Save the Children.
Der gezielte Eklat von Eglantine Jebb führte zu einem gewaltigen PR-Erfolg für den Fight the Famine Council. Und so nutzten sie die Welle der Aufmerksamkeit und hielten nur 4 Tage nach dem Prozess, am 19. Mai 1919, eine öffentliche Versammlung des Fight the Famine Council in der Londoner Royal Albert Hall ab. An deren Ende stand die Ausrufung eines neuen, so bisher nicht dagewesenen Hilfswerks für Kinder mit dem schlichten Namen Save the Children, rettet die Kinder. In ihrem kurzen Statement fasste Eglantine Jebb zusammen, worum es dabei ging.
Es ist für uns als Menschen ausgeschlossen, dass wir zusehen, wie Kinder sich zu Tode hungern, ohne uns zu bemühen, sie zu retten. Wir haben nur ein Ziel, so viele wie möglich von ihnen zu retten, und nur einen Grundsatz: Wir werden ihnen helfen, aus welchem Land sie auch stammen und ganz gleich, welcher Religion sie angehören. Thank you.
Wer war die Frau, die ebenso couragiert wie geschickt das Kinderhilfswerk Save the Children im Mai 1919 ins Leben gerufen hat? Wie lebte sie zuvor? Wie sah ihre eigene Kindheit in der Grafschaft Shropshire aus?
Als Kind hatte sie feurig rote Haare und sie war ein Wildfang. Sie ist auf dem Land groß geworden, in einer privilegierten, wenn auch nicht besonders reichen Familie, die sehr kulturell, sehr intellektuell geprägt war. Sie interessierte sich für Bücher, sie schrieb von Anfang an, sie zeichnete, sie war witzig, sie hatte eine Gefolgschaft, sie hat Theater gespielt. Die Leute haben ihr zugehört und haben zugeguckt. Man mochte sie. Sie hatte einen Charme als Kind und eine Zauberkraft, die genau das ist oder gewesen ist, was sie später für ihre Mission dann auch gebraucht hat und was zu diesem phänomenalen, schnellen Erfolg auch beigetragen hat.
Eglantine, nach einer wohlduftenden Buschrose benannt, liebte lange Ausritte, Tanzen bis zur Erschöpfung und das Ersteigen hoher Berge. Ihrer Fantasie ließ sie freien Lauf in Gedichten und romantischen Erzählungen über Ritterlichkeit und Opfermut. Bald schrieb sie Romane, in denen es um soziale Fragen ging. Sensibel gegenüber Ungerechtigkeit und Ungleichheit wurde sie nach einem Geschichtsstudium Lehrerin in einer kleinen Stadt in einem Arbeiterviertel.
Diesen Versuch hat sie gemacht und der ist nicht wirklich gut gegangen. Sie war doch auch geschockt, glaube ich, von den Umständen, die sie da vorgefunden hat. Diese echte Berührung mit echter Armut und Kindern, die wirklich aus ganz schwierigen Verhältnissen kamen. Und sie hat da festgestellt, so sehr sie auch innerlich und intellektuell davon überzeugt war, dass sie das machen wollte und musste, so sehr ist sie an der Wirklichkeit gescheitert. Sie hat zu den Kindern einfach keinen guten Kontakt aufgenommen. Konnte sie nicht. Sie hat den Draht zu denen nicht gefunden.
Immer auf der Suche nach einem sinnvollen Tun plagte sie ihr Scheitern. Ein paar Jahre schrieb und recherchierte sie für Charity-Organisationen über die Situation der armen Bevölkerung und half Spenden für Wohltätigkeitszwecke einzuwerben. Dann fuhr sie 1913 für den Mazedonien-Hilfsfonds auf den Balkan, um Hilfseinsätze in Mazedonien zu inspizieren. Eine Fahrt mitten in den Krieg. Sie kam mit der Einsicht zurück, dass Hilfe, unabhängig von der Frage, wer woran schuld ist, gewährt werden muss. Und dass Menschen und Gruppen, auch wenn sie schuldig geworden sind, nicht allein mit ihren Vergehen identifiziert werden dürfen. In einem Artikel nach ihrer Rückkehr mit dem ironischen Titel »Der barbarische Balkan« schrieb sie:
»Ich erinnere mich an die Worte eines Mannes, die ich, ohne dass er es merkte, hörte. Er sagte, für die meisten von uns besteht die Zivilisation nur oberflächlich. Versetze einen beliebigen Mann in die Umstände eines Krieges und du kannst niemals sicher sein, ob er nicht zurückfällt in rohe Gewalt und Grausamkeit. Ich kann nicht den ersten Stein werfen. Ich kann nicht sagen, meine Erlebnisse hätten mich davon überzeugt, dass alle Völker des Balkans barbarisch sind. Es ist der Krieg selbst, nicht seine Opfer, in dem die Barbarei liegt.«
Im Balkankrieg gewonnenen Einsichten, Hilfe muss unparteiisch gewährt werden und in jedem Krieg leiden besonders die Kinder, prägten Eglantine Jebb für den Rest ihres Lebens. und sie bestimmten die Arbeit von Save the Children. Eine der ersten Aktionen kurz nach der Gründung des Hilfswerks galt den hungernden Kindern in Österreich. Sie nannte sich Cows for Vienna, Kühe für Wien.
Sie schafft Kühe nach Wien, weil die Kühe nicht nur heute eine Mahlzeit sind, sondern längerfristig Milch geben, um eine nachhaltige Verbesserung der extrem angespannten Situation für die Kinder herbeizuführen. Die reine Charity-Arbeit ist, erkennt sie sofort, ein Fass ohne Boden, und deswegen muss man auch in nachhaltige Entwicklungsarbeit investieren. Und die Kühe, die sie nach Wien schafft, die Cows for Vienna, die sind schon der allererste Zipfel dieser Art von programmatischem Denken, das später die ganze Organisation prägen wird.
Auch bei der Beschaffung von Spenden war Eglantine Jepp innovativ und ihrer Zeit voraus. Sie war die Erste, die für ein Hilfswerk ganzseitig große Zeitungen für provokante und ergreifende Werbung nutzte. Sie gewann Künstler wie George Bernard Shaw, Politiker, Wissenschaftler und Gelehrte wie Albert Einstein und Sigmund Freud als Unterstützer. Und Kirchenleute. Papst Benedikt XV. Gewährte ihr nicht nur eine ungewöhnlich lange Audienz, er übergab ihr auch eine hohe Summe. Wichtiger noch, er forderte die Katholiken der Welt auf, am Festtag der unschuldigen Kinder am 28. Dezember zugunsten von Save the Children zu spenden. Es war das erste Mal, dass die katholische Kirche einen nicht kirchlich gebundenen Zweck unterstützte. Dem Engagement des Papstes schlossen sich protestantische und orthodoxe Kirchenleute an. Aber Eglantine Jepp und Save the Children hatten nicht nur Unterstützer. Sie wurden beschimpft und angefeindet, weil sie den Kindern des Feindes in Deutschland und Österreich beistanden. 1921 schlugen die feindseligen Wellen in der britischen Presse und Bevölkerung besonders hoch, als Save the Children angesichts einer schweren Hungersnot in Sowjetrussland einen großen Hilfskonvoi dorthin organisierte. Auf die Kritik, mit der Aktion in der Wolga-Region die Kommunisten und ihre Regierung zu unterstützen, antwortete Eglantine:
Es ist in gewisser Hinsicht wahr, dass wir jede Regierung, wo auch immer, unterstützen, unter der wir arbeiten, wenn diese Regierung ein Interesse daran hat, Kindern zu helfen. Das indirekte Ergebnis der Hilfe besteht darin, die Menschen zufriedener zu machen und die bestehende Ordnung zu stabilisieren. Aber ist das ein ausreichender Grund für den Ausschluss der Kinder aus unserer Wohltätigkeit? Ich bin sicher, das ist es nicht.
Eglantine Jepps Fähigkeit, die Hilfsbedürftigkeit von Menschen unparteiisch wahrzunehmen, hatte auch eine spirituelle Note. Sie empfand ein intensives Bedürfnis, soziale Grenzen, Grenzen zwischen den Geschlechtern, aber auch die des Körpers, der eigenen Person, zu überwinden. Es verband sich mit wiederkehrenden mystischen Erfahrungen. Mit 21 Jahren beschrieb sie diese als
das Gefühl, herausgehoben zu werden aus einer dunklen Zelle und versetzt zu werden in einen großen offenen Raum. Die Barrieren der persönlichen Begrenzungen sind gefallen. Ich bin eins mit der Menschheit und der mystischen Kraft der Menschheit.
In solchen Erlebnissen lag für Eglantine etwas Tröstliches. Körperlich fragil, von Krankheiten ebenso geplagt wie von wiederkehrenden Depressionen, fand sie darin eine Art Beruhigung. Zugleich half ihr diese mystische Weltsicht, über Verluste wie den frühen Tod ihres Bruders Gamul und gescheiterte Liebesbeziehungen hinweg. Aber sie bezog das universelle Einssein auch auf die Gestaltung der Welt. In diesem Sinn war für sie Save the Children nicht nur ein Hilfswerk, sondern ein Instrument, die Welt zu erneuern, eine neue Ära der Einheit der Menschheit herbeizuführen. Spiritualität und Weltdienst gehörten für sie zusammen. So konnte sie bereits 9 Jahre vor der Gründung von Save the Children in einem Handbuch für Gebete formulieren:
Gebet und Aktion sollen im Leben wie die miteinander verbundenen Fäden beim Weben sein. Denn sogar derjenige, der gänzlich abseits der Kämpfe seiner Generation zu stehen scheint, wird einsehen, dass je mehr er verflochten ist mit dem, was er von der Welt um ihn herum sieht und weiß, sein Geist umso mehr angezogen wird von der sichtbaren und der unsichtbaren Wirklichkeit.
Eglantine Jebb, die selbst nie Kinder hatte und auch nicht besonders gut mit ihnen auskam, wurde zur Begründerin des ersten und bis heute ungewöhnlich wirkungsvollen Kinderhilfswerks. Einmal, weil sie erkannt hatte, dass Kinder am meisten gefährdet sind. Zum anderen, weil sich im Kind eine stete Anfrage an den Zustand der Welt und zugleich die Hoffnung zu ihrer Veränderung zum Guten ausspricht. Ihrer anderen Schwester Emily gegenüber drückte sie es so aus:
Wenn wir wollen, dass die Welt ein besserer Ort wird, ist es offensichtlich am dringendsten, dass die Kinder bekommen, was wesentlich ist für ihr physisches, geistiges und moralisches Wohlergehen. Die Rettung der Kinder, die jetzt hungern, sollte der erste Schritt für die Schaffung einer Welt sein, in der Kinder nie mehr hungern.
Um die Ansprüche der Kinder auf physisches, geistiges und moralisches Wohlergehen zu sichern, formulierte Eglantine Jebb 1922 eine Charta für Kinder mit 5 Punkten. Im September 1924 beschloss der Völkerbund eine daran angelehnte Deklaration grundlegender Kinderrechte. 1990 schließlich wurden sie in der Kinderrechtskonvention der UNO verankert. Save the Children ist heute in 120 Ländern aktiv. Das Büro in Deutschland wurde 1962 aufgelöst, als keine akute Not mehr bestand. 2004 kam Save the Children zurück, zunächst um Spenden einzuwerben. Ab 2015 schafft die Organisation in den Notunterkünften für Flüchtlingskinder Schutz und Spielräume. Eglantine Jebb bleibt eine Inspiration. Auch 100 Jahre seit der Gründung gilt eine ihrer prägnanten Formulierungen, die Martina Dase von Save the Children Deutschland zitiert.
Die einzige universelle Sprache ist das Weinen eines Kindes. Und ich finde, damit bringt sie das einfach in einer Formulierung zusammen, der man nicht widerstehen kann. Das hat sie angetrieben.
Once was a kingdom far, far away, where love was the rule of the day. Nothing more and nothing less than to give your friend your best. There's much more story that I could tell, to make the hardest hearts swell.